Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Mit einem Wort aus Johannes 3, Vers 16 darf ich uns heute Morgen zum Gottesdienst am Karfreitag alle ganz herzlich begrüßen. Abzukündigen ist noch Folgendes: Am Ostersonntag, herzliche Einladung zum Osterfrühgottesdienst um 6 Uhr in Breitscheid auf dem Friedhof und zum späteren Gottesdienst um 10 Uhr hier in Medenbach in der Kirche. Also Ostersonntag um 10 Uhr, Gottesdienst hier bei uns in der Kirche. Das sonst übliche Frühstück nach dem Osterfrühgottesdienst muss leider immer noch ausfallen. Am Ostermontag ist um 9.30 Uhr Gottesdienst in Breitscheid und um 11 Uhr Gottesdienst in Medenbach. Die Kollekte von gestrigen Abend betrug 16,20 Euro und war für die eigene Gemeinde bestimmt. Herzlichen Dank dafür. Gott segne die Verwendung der Gaben und die Gebenden. Die Kollekte heute ist für die christlich-jüdische Verständigung bestimmt. Um christlich-jüdische Verständigung bemühen sich junge Freiwillige während ihres einjährigen Friedensdienstes in Israel. Im komplexen Umfeld israelischer Gegenwart kommt der Bildungsarbeit eine wichtige Aufgabe zu. Darum werden die Freiwilligen in Seminaren auf ihre Arbeit mit Soha-überlebenden und sozial benachteiligten Menschen gut vorbereitet und pädagogisch begleitet. Soweit meine Abkündigungen. Und nun singen wir Lied Nummer 85, die Verse 1 bis 3.
Feiern unseren Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. beten aus Psalm 22, so wie Jesus das am Kreuz tat, die Nummer 709 im Gesangbuch. Ich beginne und bitte euch und sie als Gemeinde die eingerückten Sätze zu sprechen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Du aber bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Zu dir schrien sie und wurden errettet, sie hofften auf dich und wurden nicht zuschanden. Aber du, Herr, sei nicht ferne, meine Stärke, eile du mir zu helfen. Lasst uns diesen Herrn anbeten.
Danke dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer noch und von
Jesus, wir sind hier, um dein Leiden zu bedenken, um dein Sterben anzusehen und uns bewusst zu machen, dass das ein Geschehen ist, das du uns zu gut getan hast. Es ist so unfassbar, dass du als Sohn Gottes in den Tod hineingehst und gleichzeitig ein so wunderbarer Ausweg für unsere Schuld und Sünde, für unser Fernsein von Gott. Heiliger Geist, bitte sei du uns nah in dieser Stunde und leite unser Reden und Hören. Amen. Wir hören eine erste Lesung.
Ich lese aus Lukas 23 aus der Übersetzung Neues Leben. Auch zwei andere Männer, beides Verbrecher, wurden abgeführt, um mit ihm hingerichtet zu werden. Schließlich kamen sie an einen Ort, der Schädelstätte heißt. Dort wurden alle drei gekreuzigt. Jesus in der Mitte und die zwei Verbrecher rechts und links von ihm. Jesus sagte: Vater, vergib diesen Menschen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und die Soldaten würfelten um seine Kleider. Das Volk schaute zu, während die führenden Männer lachten und spotteten. Er hat andere gerettet, sagten sie. Soll er sich jetzt doch selbst retten, wenn er wirklich Gottes Auserwählter, der Christus ist? Auch die Soldaten verhöhnten ihn. Sie gaben ihm Weinessig zu trinken und riefen ihm zu: Wenn du der König der Juden bist, rette dich doch selbst. Über ihm am Kreuz wurde eine Inschrift mit den Worten angebracht: Dies ist der König der Juden. Einer der Verbrecher, die neben ihm hingen, spottete: Du bist also der Christus. Beweise es, indem du dich rettest und uns mit. Doch der andere mahnte: Hast du nicht einmal jetzt Ehrfurcht vor Gott, da du den Tod vor Augen hast? Wir haben für unsere Vergehen den Tod verdient, aber dieser Mann hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er: Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Da antwortete Jesus: Ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Inzwischen war es Mittag geworden und Dunkelheit legte sich über das ganze Land bis um 3 Uhr nachmittags. Die Sonne hatte sich verfinstert. Plötzlich zerriss der Vorhang im Tempel. Jesus rief: Vater, ich lege meinen Geist in deine Hände. Und mit diesen Worten starb er. Der Hauptmann der römischen Soldaten, der die Hinrichtung überwachte, sah, was geschehen war, lobte Gott und sagte: Dieser Mann war wirklich unschuldig. Und die vielen Zuschauer, die zur Kreuzigung gekommen waren und alles miterlebt hatten, was geschehen war, gingen voller Reue wieder nach Hause. Aber die Freunde von Jesus, unter ihnen die Frauen, die ihm aus Galiläa gefolgt waren, schauten aus einiger Entfernung zu. Hier endet die Schriftlesung. Vater, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen.
Lasst uns antworten mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn und seinen Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Nun singen wir von dem begonnenen Lied noch die Strophen 8 und 9. Den Predigttext haben wir heute in der Lesung schon gehört und jetzt gebe uns Gott ein Herz für sein Wort und Worte für unser Herz. Von Gott geliebte Gemeinde, heute denke ich mit euch über zwei Wahrheiten und einen Irrtum nach, die am Kreuz ausgesprochen wurden und die bis heute ihre Wirkung haben. Ich beginne mit dem Irrtum. Einer der beiden zum Tode verurteilten Männer, die zusammen mit Jesus am Kreuz hingerichtet werden, nimmt den Spott der Feinde Jesu auf. Er fordert von Jesus, er möge sich doch selbst helfen und dann auch ihm und seinem Kompagnon. Die Macht dazu müsse der Messias doch wohl haben. Ich weiß gar nicht so genau, ob dieser Satz wirklich ein spöttischer Satz ist. Aus dem Mund eines Sterbenden klingt er für mich jedenfalls anders als aus dem Mund derer, die für Jesu Kreuzigung verantwortlich sind. Ich kann mir vorstellen, weil es Worte eines verzweifelt mit dem Tode kämpfenden Menschen sind, dass darin eine kurze, aufflackernde Hoffnung liegt, an die er aber selbst gar nicht mehr glauben kann. Ein Wunsch, gerettet zu werden, aber sich doch schon verloren geben. Der Leidensgenosse ist ehrlich empört und weist den Kollegen scharf zurecht, aber er hat eben etwas anderes, was diesem fehlt. Dazu gleich mehr. Die unter dem Kreuz versammelten Theologen müssen sich jedenfalls unbedingt schämen. Von ihnen stammt diese Äußerung, dass Jesus sich durch eine Selbstrettung als von Gott erweisen sollte. Erstmal ist es eine furchtbare Grausigkeit, einen Sterbenden so zu verhöhnen. Und dann zeigt es ihre Verblendung. Sie haben die Heilige Schrift eben nur mit dem Verstand gelesen und nicht mit dem Herz. Sonst wäre ihnen spätestens beim Prophet Jesaja ein Licht aufgegangen. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und unsere Schmerzen. Wir hielten ihn für den Mann, der von Gott geschlagen und gemartert würde. Warum lässt Jesus das mit sich machen? Warum zeigt er nicht seine Macht? Da sind wir bei der entscheidenden Frage, die durch Golgatha aufgeworfen wird. Musste dieser Karfreitag sein? Musste Jesus am Kreuz sterben? Hat Gott das wirklich gewollt? Scheitert hier nicht ein großartiger Mensch, gewinnt nicht wieder einmal, wie so oft in der Geschichte der Menschheit, die Brutalität und das Böse die Oberhand. Hilf dir selbst und dann hilf uns. Genau das war eben nicht die Option für Jesus. Jesus hatte nur die Alternative, sich entweder selbst zu retten, oder die Menschen, sich allein oder alle anderen Menschen. Tatsächlich, beide Mörder hätten Rettung erfahren können, doch der eine wirft, indem er spottet, den Schlüssel zu seiner Rettung fort, während der andere in Jesus seine Rettung sieht und diese Chance nutzt. Es geht gerade auch am Kreuz um die Frage, wer hat das Sagen im Leben? Ich, Mensch oder Gott, mein Schöpfer? Der selbstbewusste Mensch antwortet darauf, selbstverständlich, ich. Und Jesus antwortet, Vater, dein Wille geschehe. Gott beansprucht, ich bin der Herr. Niemand anders ist gut für dich. Wenn du dein Ding ohne mich machst, wirst du Wegen folgen, die dich am Leben vorbeiführen. Kehr um, dann wirst du leben. Wahres Leben ist nur bei Gott, weil er nämlich das Leben ist. Ich bin der Weg und das Leben. Kann Jesus mit Recht sagen, weil er zutiefst mit Gott verbunden ist und mit Gott eins ist. In der Heiligen Schrift wird das Leben der Menschen, das sie nach ihren eigenen Maßstäben führen, Sünde genannt. Nun gibt es ja sogenannte edle Menschen mit scheinbar ganz edlen Motiven. Ich gehöre nicht zu denen. Aber ich halte aus eigener Erfahrung auch die Vorstellung, ein guter Mensch sein zu können, für eine Illusion. Wem diene ich denn in meinem Leben? Mir selbst, meinen Überzeugungen, meiner Eitelkeit, meiner Wahrheit? Sucht euch etwas davon aus. Immer ist es etwas ohne Gott und damit ist es am wahren Leben vorbei. Die Bibel verrät uns, wozu wir gemacht sind. Wir Menschen sind geschaffen als Gegenüber zu Gott. Und wir dürfen etwas sein zum Lobe seiner Herrlichkeit. So schreibt Paulus das den Ephesern in seinem Brief, 1. Kapitel, Satz 12. Doch wie lautet die gängige These der Religion unserer Tage? Der Mensch sei gar nicht erschaffen. Er habe sich aus toter Materie entwickelt, ein Produkt der Evolution, eine Laune der Natur. Und diese Religion heißt Naturwissenschaft. In ihr vereinigt sich das geballte Wissen der Menschheit. Gott aber sei nur eine fixe Idee, ein Erklärungshilfsmittel für Probleme, die die Wissenschaft eben noch nicht erklären könne. Bei allem Respekt für das Wissen der Menschen. Sie wenden dieses kluge Wissen nachweislich oft gegen sich selbst ein. Der Bau modernster Kriegstechnologie, der nie endende Tötungswahn, sogar mit Hilfe der Medizin, die humanitären Katastrophen, die extreme Armut von Hunderten Millionen von Menschen und die riesige Scheinwelt der Unterhaltungsindustrie, hinter deren Fassaden sich Tragödien abspielen. All das sind beredte Beispiele für die dunkle Seite dieser Weltreligion. Es gibt nur entweder die Möglichkeit, dem Urteil der Bibel zuzustimmen, dass der Mensch erlösungsbedürftig ist, oder einen Pakt mit dem Tod zu schließen. Der Mensch im Irrtum, der an der einen Seite Jesus stirbt, hat ein falsches Gottesbild. Er meint, Gottes Macht müsse sich gewaltsam zeigen. Gottes überwältigende Liebe hat er nicht auf dem Plan. Entsprechend hat er auch in seinem Leben auf Gewalt gesetzt und dieser Idee bleibt er treu bis in den Tod. Das Credo des Menschen an der anderen Seite von Jesus ist die Erkenntnis: Ich habe den Tod verdient. Das ist der zweite Punkt, die Einsicht des Sünders und die Sache des gerechten Lohns. Im Römerbrief, Kapitel 6, 23, formuliert der Apostel Paulus, dass der Tod der Lohn für die Sünde ist. Und das bedeutet, wer lebt, ohne nach dem Willen Gottes zu fragen und ohne nach dem Willen Gottes zu handeln, der hat sich gegen das Leben entschieden. Die Geschichte von Adam und Eva zeigt, worum es dabei geht. Beide vertrauen ihrer Klugheit mehr als der Aussage Gottes. Sie essen von der Frucht der Unterscheidung zwischen Gut und Böse und verlieren damit das Vertrauen und somit den ungestörten Kontakt zum Urquell des Lebens, zu ihrem Schöpfer. Sie dürfen nicht länger vom Baum des Lebens Früchte genießen und haben sich so selbst in den Prozess des Sterbens begeben, unumkehrbar. Sie können da allein nicht mehr heraus. Gott weiß das. Adam und Eva merken das sehr bald. Aber Gott wäre nicht Gott, wenn er nicht einen Plan hätte, das Unumkehrbare zu überwinden. Das geschieht an Karfreitag am Kreuz von Golgatha. Und der erste Mensch, der die Rettung durch Jesus in Anspruch nimmt, ist ein Verbrecher. Er bekennt, dass er seinen Tod verdient hat. Und er bittet Jesus um Gnade. Er tut das sehr konkret. Er spricht Jesus als König an und bittet ihn um Fürsprache. Auch dieser Verbrecher weiß vom Eingreifen des Messias. Er wird Jesu Gebet des Psalm 22 gehört haben. Ihm wird in seiner Todesnot selbst bewusst geworden sein, dass er bald vor dem Angesicht Gottes steht. Und er versteht, dass er dann zugeben muss, dass er die Gebote gebrochen hat, die Gottes Willen offenbaren. In der Todesnot erfasst sein Geist, dass neben ihm der von Gott Gesalbte, der Messias am Kreuz hängt, Jeschua. Der Name Jesu bedeutet, Gott rettet. Die Seele des gekreuzigten Rebellen spürt, hier nur kann meine Rettung sein. Es soll Menschen geben, die wollen bis zu ihrer Todesstunde warten, bis sie Gott um Rettung und um Gnade bitten. Aber diese beiden Männer zeigen uns, dass es so ungewiss ist, wie du dich in deiner Todesstunde entscheiden würdest. Liebe Schwestern und Brüder, niemand muss erst in diese dramatische Situation geraten. Jederzeit in unserem Leben dürfen wir unsere Schuld vor Gott aussprechen, ihm unsere falschen Wege bekennen und umkehren zu ihm und um Jesu Willen Vergebung erfahren. Das ist das Evangelium, das uns gilt und das wir weitersagen müssen. Mein letzter und dritter Punkt ist das Versprechen des Königs. Von Jesus als dem König ist an diesem Tag seines Todes sehr häufig die Rede. Dem römischen Prokurator war erklärt worden, er müsse Jesu fürchten, weil dieser Anspruch auf den Königstitel erhebe. Pilatus befragt Jesus dann auch, ob er König sei. Und Jesus gibt ihm zur Antwort, dass sein Reich nicht von dieser Welt ist. Die römischen Soldaten haben das gehört und sie treiben daraufhin ihren grausamen Spott mit Jesus. Sie setzen ihm eine Dornenkrone auf. Sie hängen ihm einen purpurnen Mantel um. Woher haben die den? Nun, es ist der Soldatenmantel. Alle Soldaten des römischen Imperiums tragen den Mantel des Kaisers. Das Teil gehört ihnen auch nicht. Das bekommen sie bei der Armee ausgehändigt und geben es auch zurück, wenn sie aus dem Dienst ausscheiden. Also so einen Kaisermantel hängen sie Jesus um. Und dann foltern sie ihn und verhöhnen ihn. Und immer wieder rufen sie an, O König der Juden. Pilatus lässt zum Schluss eine Tafel anfertigen, auf der geschrieben steht, Jesus aus Nazareth, der König der Juden. Womit er natürlich die Jerusalemer Priesterregierung verspottet, die ihn ja auf so fein ausgeklügelte Weise zu ihrem Handlanger gemacht hatte. Das hat Pilatus nicht gefallen und er will ihnen zeigen, die Macht Roms, die herrscht über alle Autoritäten dieser Welt. Jesus hatte Pilatus während des Prozesses allerdings darauf hingewiesen, dass er nur die Macht habe, die ihm von Gott gegeben sei. Und ihm damit unter der Hand klargemacht, Pilatus, du bist auch verantwortlich dafür, was du mit dieser Macht anstellst. Dafür zeigt sich der Statthalter aber nicht empfänglich, sondern er zeigt seine Korruptheit und sein politisches Kalkül. Und in dem beiden kommt weder Gerechtigkeit vor, noch zählt da ein Menschenleben. Den Gefangenen, von dem er selber im Prozess feststellte, dass er unschuldig ist, den verurteilt er trotzdem zum Tod. Aber für seine verletzte Ehre, da weiß er sich dann doch noch zu wehren. Eines Tages wird auch er die Knie beugen vor dem König der Könige, vor dem Herrn des Universums. Dann nämlich, wenn Jesus wiederkommen wird in Herrlichkeit, es werden dann alle Menschen aus dem Tod auferstehen und gerichtet werden nach ihrem Leben und der Beziehung zu Jesus. Dann eingeladen zu werden an die Seite Gottes, in den Gan Eden, in den Garten Eden, das verspricht Jesus dem Sterbenden neben ihm. Was war denn das entscheidende Moment im Garten Eden? Das absolute Highlight für Adam und Eva? Das war abends an der Seite Gottes spazieren zu gehen, ihn zu fragen und ihm alles zu erzählen. Darin steckt so viel mehr, als in diesen wenigen Worten ausdrückbar ist. Die Begegnung mit dem Schöpfer, sie ist pure Anbetung, ist innige Vertrautheit und ist das Gefühl, exakt dort zu sein, wo ich hingehöre und genau so zu leben, wie ich geschaffen bin. Liebe Schwestern und Brüder, ich bitte euch, versenkt euch in diese Betrachtung. Seht euch dazu Gemälde von berühmten Malern an. Hört euch die Schöpfung von Joseph Haydn an. Oder lest C.S. Lewis, Randy Alcorn, Friedhold Vogel oder Fritz Rienecker. Menschen, die sich von der Aussage der Heiligen Schrift über Jesu Königsherrschaft haben inspirieren lassen. Der Karfreitag bringt den Gipfel der Liebe Gottes. Nichts ist größer, als das Leben hinzugeben für die, die man liebt. Gott tut dies für die gesamte Menschheit. Das, was nach den Maßstäben unserer Welt wie die größte Ohnmacht aussieht, ist der Höhepunkt der Liebe Gottes. Jesus, der von Anfang an war und der in Ewigkeit sein wird, dient als König seinem Volk mit dem größten Liebesdienst, den die Menschheit je gesehen hat. Wer Jesus vertraut, hat das Versprechen, das er dem sterbenden Mörder am Kreuz gibt: Du wirst in meiner Königsherrschaft dabei sein. Auch der andere Mörder hatte um Rettung gerufen, aber er hatte kein Vertrauen in den Retter gehabt. Wo sind wir? Links oder rechts von Jesus? Wir haben nachgedacht über den Irrtum, dass Jesu Tod Ohnmacht und Scheitern sei. Jesu Tod ist Gottes ganz überwältigende Liebe für uns Menschen. Wir haben nachgedacht über das Eingeständnis, meinem Willen zu folgen, ist ein Pakt mit dem Tod. Und wir haben nachgedacht über das Versprechen des Königs: Du wirst mit mir zusammen im Paradies sein. Ich schließe mit dem Lobgesang der erlösten Menschen aus Offenbarung 15. Sie stehen am gläsernen Meer und singen zu Gottes Ehre und zur Ehre des Lammes Gottes. Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, du allmächtiger Gott. Gerecht und gut sind deine Wege, du König der Völker.
Wer sollte sich dir nicht in Ehrfurcht unterstellen? Wer sollte deinen Namen nicht anrufen? Denn du allein bist heilig. Alle Völker werden kommen und vor dir niederfallen, um dich anzubeten. Denn dein gerechtes Tun ist für alle sichtbar geworden. Amen.
Das ist jetzt das allgemeine Fürbittengebet und ich möchte wieder anfangen, euch darum zu bitten, dass ihr doch vielleicht das eine oder andere Mal auch ein Gebet von zu Hause mitbringt, das ihr aufschreibt und das ihr mir vor dem Gottesdienst geben könnt, dass auch eure Gebete hier in diesem allgemeinen Fürbittengebet mit vorkommen. Jesus, hab du von Herzen Dank.
Es ist immer wieder neu atemberaubend, deiner Liebeskonsequenz zuzuschauen. All das hast du für uns ertragen, was wir jetzt gehört und gesungen haben. Und du hast es aus Liebe zu uns getan. Du hast um Vergebung für die gebeten, die es dir antaten, weil du für alle Menschen gestorben bist. Jede und jeder hat die Möglichkeit, durch dich Rettung und ewiges Leben zu erfahren. Wir bitten dich, dass noch ganz viele Menschen diese Rettung ergreifen. Und Jesus, ich bitte dich ganz konkret, begegne Alexander Dvornikov. Und ich bitte dich, Jesus, berühre das Herz von Wladimir Putin. Wir beten unablässig, auch heute, um Frieden in der Ukraine. Und wir beten für alle Zivilpersonen, die versuchen, aus dem Bereich der Geschosse herauszukommen. Wir bitten dich auch für die Flüchtlinge aus der Ukraine, die in die Nachbarländer und bis nach Deutschland geflohen sind, dass du ihnen nahe bist, ihren Albtraum in deine Hände nimmst und ihnen Heilung schenkst und Neuanfänge. Und wenn es doch bitte sein darf, dass sie bald wieder nach Hause gehen dürfen. Wir sind in diesen Tagen mitten im Ramadan und wir haben begonnen, für Menschen muslimischen Glaubens zu beten. Wir beten um Segen, um Frieden und um Erkenntnis Gottes für die 45 Völker des Nordkaukasus und für Jura, den einzig bekannten Jesuszeugen unter den 7 Millionen Menschen dieser Region. Lasst uns in der Stille weiterbeten. Und nun schließen wir mit dem Vater unser. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. bitten wir um den Segen Gottes und gehen dann danach in aller Stille aus der Kirche. Heute an Karfreitag wird die Orgel zum Schluss nicht nochmal gespielt. Herr, segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Hebe dein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden. Amen.